Diese Folge wird präsentiert von NZZ Pro, der Premium-Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung.
NZZ Geopolitik.
10.112th meeting of the Security Council is called to order.
Die Aussage, dass der Iran auf der Weltbühne isoliert dasteht, ist nicht ganz korrekt, zumindest wenn man es mal rhetorisch anschaut.
The provisional agenda for the meeting is the situation in the Middle East.
Noch am Abend des ersten Kriegstages kommt der UNO-Sicherheitsrat in New York zusammen, um über den israelisch-amerikanischen Krieg gegen den Iran zu diskutieren.
I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities.
UNO-Generalsekretär Guterres ist empört. Und der russische Gesandte verurteilt die Angriffe. Doch am deutlichsten sind die Worte des chinesischen Botschafters Fu Kong. Es sei falsch, mit Gewalt den Konflikt zu lösen. China fordert einen sofortigen Stopp der Militäraktion und ein Ende der Eskalation. Dieser Krieg sei inakzeptabel. Julia, das sind doch sehr deutliche Worte aus Peking.
Ja, das sind sehr deutliche Worte, aber das heißt noch nichts. Das sehen wir tatsächlich bei Peking ganz oft. Wir haben zum Beispiel ähnliche Statements auch im Venezuela-Fall gesehen. Aber in all den Fällen passiert danach nichts.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel. Iran erhält im Krieg gegen Israel und den USA keine militärische Hilfe von seinen Verbündeten. Insbesondere von China werden sie alleine gelassen. China ist wichtig für Iran, aber Iran nicht so sehr für China, sagt Julia Gurol-Haller. Sie forscht am GIGA-Institut in Hamburg zur Beziehung zwischen den beiden Ländern. Hallo Julia nochmals.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Julia, schauen wir uns mal an, wie die Beziehungen zwischen Iran und China waren vor dem 28. Februar. Wie eng war das Verhältnis?
China-Iran-Beziehungen sind sehr eng. Die haben auch eine wahnsinnig lange Geschichte. Das geht fast 2000 Jahre zurück bis zur antiken Seidenstraße. Mhm. Es wurde Seide ausgetauscht, Gewürze, Edelmetalle. Mhm. Und diese historische Komponente wird ja auch ganz oft instrumentalisiert, wenn China, aber auch Iran von dieser traditionellen Freundschaft sprechen. Das heißt, es ist schon was Besonderes mit einer langen Geschichte.
Kannst du da Zahlen nennen? Also wie muss ich mir die Kooperation zwischen den beiden und diese Freundschaft zwischen den beiden vorstellen?
Also wenn wir jetzt ganz historisch anfangen, ich würde jetzt mal als Startpunkt 1979 nehmen, also nach der iranischen Revolution. Das war so der Startpunkt, wo die beiden angefangen haben, ganz strategisch ihre Beziehungen zu festigen. Das war der Startpunkt, wo China auch angefangen hat, sozusagen zum wichtigsten Käufer von iranischem Öl zu werden, zu zentralem Wirtschaftspartner. Mhm. Und da entstand so eine Art Zweckbündnis gegen damals vor allem westlichen Druck. Also trotz aller ideologischer Unterschiede gab es da dieses Bündnis. Und das hat sich immer weiter gesteigert. 1989 war dann Khamenei in China, 2016 Xi Jinping im Iran. Es wurden weitere Abkommen geschlossen und die sogenannte umfassende strategische Partnerschaft, so ist das offizielle Label, also Comprehensive Strategic Partnership, wurde gebildet. Vor allem natürlich um diesen Faktor Öl herum. Also Öl ist sozusagen einer der ganz zentralen Pfeiler in der iranisch-chinesischen Partnerschaft.
Mhm. Iran hat unter starken Wirtschaftssanktionen der USA gelitten. Wie hat das die Beziehungen zu China beeinflusst?
Ja, das war ein maßgeblicher Treiber dafür, dass China zum Rettungsanker oder eigentlich zu der Lebensader für die iranische Wirtschaft geworden ist. Mhm. China kauft bis zu 90% des iranischen Öls, ganz oft über Schattenflotten, über Umwege oder teilweise auch in der chinesischen Währung abgerechnet, um eben die Sanktionen der USA zu umgehen. Und das zeigt, wie sehr Teheran eigentlich mittlerweile abhängig ist von China. Mhm. Wohingegen der Iran für China eigentlich ja ein Partner unter vielen ist. Mhm. Die Abhängigkeit, die ist eben sehr stark einseitig.
Umso erstaunlicher ist es dann aber, wie deutlich sich China rhetorisch hinter Iran stellt.
Ja, das hat allerdings weniger mit dem Iran zu tun als mit der globalen Gesamtkonstellation. Für China ist es natürlich immer von Vorteil, wenn sie die USA als Quelle der Instabilität darstellen können und sich dann sozusagen gleichzeitig rhetorisch als Quelle der Stabilität positionieren. Mhm. Und deswegen sehen wir ja auch so viele Statements jetzt rund um diesen Iran-Kontext, aber auch schon bei Venezuela, in denen China sagt, wir sind der verlässliche Partner für Länder des globalen Südens. Wir wollen Multilateralismus schützen, wir wollen das Völkerrecht aufrechterhalten etc. Und das ist für China sozusagen so ein ganz wichtiges narratives Machtmoment, das sie ausschlachten können.
Und das hat wirklich zu keiner einzigen konkreten Unterstützungsaktion geführt, militärisch, diplomatisch?
Also es gibt ja die ganzen Diskussionen darüber, wie sehr China und Iran militärisch verbunden sind. Es gibt ja Waffenverkäufe von China in den Iran. Allerdings in diesem ganz konkreten Fall kann man schon sagen, dass China militärisch für Teheran nicht in die Bresche gesprungen ist.
Ja.
Das heißt, strategischer Partner und so weiter hin oder her. China hat sich nicht dazu hinreißen lassen, diesen Solidaritätsbekundungen auch Taten folgen zu lassen. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, China hat den Iran ein Stück weit im Stich gelassen.
Oha, das ist eine starke Aussage. Und warum ist das so?
Also es hat zwei Gründe. Zum einen will Peking natürlich jede Art der Konfrontation, der offenen Konfrontation mit den USA vermeiden. Mhm. Das heißt, in all diesen Beziehungen gilt natürlich immer, die USA sind schon auch am wichtigsten auch für China.
Ja.
Das ist der eine Grund. Der andere Grund sind natürlich Chinas sehr ausgewogene Beziehungen zu den anderen Golfstaaten, zu Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu denen Peking auch sehr, sehr gute Beziehungen pflegt, von denen Peking auch sehr viel mehr Öl kauft als von Iran. Also etwa 42% des Öls, das China kauft, kommt aus den Golfstaaten. Nur ungefähr 13-14% kommen aus dem Iran. Das heißt, die Zahlen zeigen schon sehr deutlich, wie wichtig ist der Iran versus wie wichtig sind die Golfstaaten. Mhm. Und da ist es natürlich so, je stärker jetzt China den Iran unterstützt, desto mehr würde China die Golfstaaten gegen sich aufbringen. Mhm. Und das ist natürlich eine Kosten-Nutzen-Abwägung, die aufgrund der Zahlen sehr klar ausfällt in Sachen Unterstützung, beziehungsweise keine Unterstützung.
Also ganz simpel ausgedrückt, die Golfstaaten sind China einfach wichtiger als Iran. Punkt.
Richtig. Die Golfstaaten sind für China deutlich wichtiger, zum einen in Sachen Ölimporte. Sie sind aber vor allem auch die stabileren Wirtschaftspartner, weil eine Situation wie jetzt im Iran, in Saudi-Arabien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar nicht zu erwarten ist. Das heißt, für Peking langfristig gesehen macht es viel mehr Sinn, auf diese stabilen Partnerschaften zu setzen und sich ein Stück weit von denen abhängiger zu machen. Mhm. Das heißt, die Beziehungen zwischen den Golfstaaten und China finden viel stärker auf Augenhöhe statt als die zwischen China und Iran. Und auch wenn wir uns zum Beispiel Investitionen angucken, chinesische Gelder fließen nach Iran nur in ganz, ganz geringem Umfang, während Saudi-Arabien oder beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emiraten tatsächlich extrem große Summen bekommen. Also da gibt es riesige gemeinsame Solar- und Energieprojekte, Kooperationen im Bereich Elektroautos. Mhm. Und da steckt natürlich auch die Absicht dahinter, der USA in dieser Region Konkurrenz zu machen und auch eine größere politische und wirtschaftliche Präsenz aufzubauen.
Das wollte ich gerade fragen, weil traditionell sind ja die meisten Golfstaaten ja sehr eng verbandelt mit den Amerikanern. Das dürfte ja denen ja auch keine Freude machen. Warum gehen Sie dieses Risiko ein, sich mit China einzulassen?
Die Golfstaaten sind vor allem daran interessiert, ihre Partnerschaften zu diversifizieren. Heißt, sie wollen weniger einseitige Abhängigkeiten von den USA. Mhm. Das heißt, sie suchen ganz aktiv nach alternativen Partnern. Und da bietet sich China natürlich an. Mit der Vorreiterrolle, die China hat in ganz strategischen Bereichen wie Infrastruktur, aber auch Hightech, künstliche Intelligenz, 5G, Häfen, erneuerbare Energien, die Liste kann endlos weitergehen. Mhm. Und das sind alles Sektoren, also Wirtschaftssektoren, die zum Beispiel im Kontext von der saudi-arabischen Vision 2030, also dieser Großvision.
Dieses Loslösen vom Öl, ne?
Genau, ganz relevant sind, um eben eine Post-Oil-Economy, also eine Wirtschaft aufzubauen, die nicht allein vom Öl abhängig ist. Mhm. Und dafür brauchen die Golfstaaten China und gehen deswegen auch diese Beziehung ein, obwohl sie traditionell eben diese starke Partnerschaft haben, auch mit den USA.
Jetzt du setzt dich ja sehr intensiv mit diesen Beziehungen auseinander, Golfstaaten und China. Was sticht für dich heraus als Beispiel, dass wir verstehen, wie tief diese Beziehungen zwischen China und den Golfstaaten sind?
Also ein Beispiel, das wir vor allem während der Corona-Zeit gesehen haben, war die Kooperation und der Informationsaustausch im Bereich Datensammlung, Überwachung, Überwachungstechnologie. Da gab es Kooperationen, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, zwischen einer emiratischen Firma und chinesischen Firmen, wo teilweise Algorithmen ausgetauscht wurden, die dann genutzt wurden für die jeweiligen Tracing-Apps. Wir erinnern uns an Covid, Tracing-Apps waren plötzlich das Ding. Und da wurden ja Algorithmen ausgetauscht und auf die ähnliche Weise sozusagen Daten gesammelt. Das heißt, da gab es Informationsaustausch in einem ganz sensiblen, sicherheitsrelevanten Bereich. Und das zeigt natürlich, dass es ein gewisses Vertrauen gibt. Das zeigt, dass es eine gewisse wechselseitige Anerkennung gibt, dass man auf Augenhöhe operiert. Mhm. Also, dass man sich wechselseitig etwas geben kann, was der jeweils andere braucht. Und das zeigt natürlich auch durch die Kooperation in diesem sicherheitssensiblen Bereich, wie viel tiefer die Beziehungen gehen zwischen jetzt in dem Beispiel den VAE und China als im Vergleich China und Iran.
Kann man daraus schließen, dass vielleicht die Werte, Demokratie, Menschenrechte, die Werte in den Golfstaaten den chinesischen Werten näher sind als unseren im sogenannten Westen?
Also ich würde noch nicht so weit gehen, davon zu sprechen, dass Werte sehr ähnlich sind oder dass sich Werte sogar überlappen. Aber es ist natürlich so, dass wir es mit autokratischen Systemen zu tun haben in beiden Fällen, also in den Golfstaaten sowie in China, in denen natürlich Transparenz, Datenschutz, Schutz der Individuen, Schutz von Informationen natürlich anders gedacht werden, anders gelebt werden als in westlichen Demokratien. Und das führt natürlich dazu, dass es oft einfacher ist, eine Kooperation einzugehen, wechselseitig. Mhm. Ich habe bei Interviews zum Beispiel in Saudi-Arabien auch oft gehört, es ist für uns einfacher, in diesen sensiblen Bereichen mit China zu kooperieren, weil wir uns nicht Fragen von Datenschutz etc. stellen müssen, weil wir uns nicht bestimmten Bedingungen stellen müssen, die wir aber sozusagen berücksichtigen müssen, wenn wir mit westlichen Firmen, mit westlichen Akteuren kooperieren. Also es gibt schon eine gewisse Art von Like-Mindedness, würde ich jetzt so. Mir fällt kein besserer deutscher Begriff ein.
Ich habe einen gelesen, da wird von autoritärer Diffusion gesprochen.
Das ist ein Begriff, den ich in meiner eigenen Forschung auch gerne verwende.
Das habe ich bei dir gelesen. Okay, gut. Siehst du, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe.
Also vielleicht hast du was von mir gelesen. Also das bedeutet ja im Prinzip, dass Ideen, Institutionen, Prozesse diffundieren. Kommt aus der Biologie sozusagen. Das heißt, da wandert etwas über Grenzen hinweg, in dem Fall von einem autokratischen Land in ein anderes autokratisches Land und wird dort aufgegriffen. Das heißt, da diffundieren bestimmte Handlungspraktiken. Da findet ein wechselseitiges Lernen statt. Das heißt, man beobachtet, wie macht denn das andere Land das? Mhm. In Sachen Überwachung der Bürgerinnen und Bürger funktioniert das gut. Na, dann übernehmen wir das vielleicht mal fürs eigene System. Das ist das, was mit autokratischer Diffusion gemeint ist.
Okay, siehst du, hätten wir chinesische Überwachungstechnologie, dann hätte mir die Technologie gesagt, dass ich es von dir irgendwo gelesen habe und nicht von jemandem anderen. So, Entschuldigung, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift und haben unser Brennglas ziemlich weit aufgemacht. Wenn ich das, was ich von dir über die Beziehungen zwischen China und den Golfstaaten gehört habe, jetzt auf den aktuellen Krieg anwende, dann sehe ich vor meinem inneren Auge die Straße von Hormuz und jeder, der mit Iran und den Golfstaaten per Schiff handelt, muss durch diese Meerenge hindurch. Tja, und weil China jetzt mit allen handelt, ist die chinesische Angst vor einer Sperrung der Straße von Hormuz natürlich nachvollziehbar.
Ja, China ist darauf angewiesen, dass diese Straße frei ist, dass diese Straße durchlässig ist für Warenverkehr, nicht nur für Ölimporte, auch andere Dinge, die importiert werden, fahren durch diese Straße. Das heißt, es ist ein ganz zentraler Hub, ein ganz zentraler Seeweg für China. Mhm. Ja, wenn China darauf verzichten muss, weil eben Konflikte wie jetzt im Iran die Lieferung durch die Straße von Hormuz blockieren, wäre das natürlich erstmal kein Weltuntergang, aber es ist natürlich schon ein sehr spürbarer Schlag, auch für die chinesische Wirtschaft letztendlich.
Man konnte lesen, dass die Chinesen versuchen, wirklich im direkten Kontakt mit den Iranern eine Art Deal herauszuschlagen, dass die chinesischen Schiffe durchfahren dürfen, wenn sie sich als chinesische Schiffe per Funk identifizieren.
Ja, das ist das, was gerade versucht wird. Da versucht China sehr stark Einfluss auszuüben auf das iranische Regime, um eben den Schock für die chinesische Wirtschaft letztendlich ein bisschen abzufedern und doch Lieferungen zumindest in Teilen zuzulassen. Mhm. Und da wird natürlich in der Argumentation auch wieder ganz stark auf diese traditionelle Freundschaft gesetzt, die ich schon erwähnt hatte. Ja. Zu sagen, schaut mal, wir waren ganz lange für euch der Lebensanker, der Rettungsanker. Jetzt lasst doch unsere Schiffe durch die Straße von Hormuz fahren. Und daran sieht man, wie auch dieses ja, dieses Narrativ, wir sind doch traditionell verbunden, wir sind doch solidarische Partner, ja, geopolitisch, machtpolitisch jetzt sehr stark instrumentalisiert wird.
Und die Iraner lassen die mit sich reden, denkst du? Also wird es darauf hinauslaufen, dass es wirklich zu einer Art Selektion kommt, welches Schiff darf durch und welches nicht?
Das ist schwer zu sagen, weil diese Blockade von der Straße von Hormus für die Iraner eigentlich so das, wenn nicht das einzige Machtinstrument sind, das sie gerade haben. Es ist der einzige Hebel, mit dem sie tatsächlich ja, global wirtschaftlich Schaden anrichten können und ja, mit dem sie versuchen können, auch letztendlich die Amerikaner zum Einlenken zu bewegen. Auf der anderen Seite würde natürlich so eine Teilöffnung für China bedeuten, dass zumindest einige Produkte wieder abgenommen werden können, dass zumindest kleinere Lieferungen an Öl an China wieder erfolgen können. Es ist aber ein sehr delikater Balanceakt, weil natürlich die Angst vor weiteren Sanktionen durch die USA, vor weiteren militärischen Schlägen extrem groß ist. Mhm. Deswegen ist schwer zu sagen, ob und wenn ja, wann die Iraner in Sachen Straße von Hormus zum Einlenken bewegt werden können.
Wir sind gleich zurück.
Guten Tag, ich bin Peter Raschoni. Ich leite zusammen mit meinem Kollegen Peter Fischer das Team von NZZ Pro, der Premium-Ausgabe der NZZ. Wir versuchen mit unserer langjährigen journalistischen Arbeit die Welt besser zu verstehen. Wir liefern euch zusammen mit den Redaktoren und Korrespondenten der NZZ vertiefte Analysen und Hintergründe zu Geopolitik, Weltwirtschaft und Sicherheitspolitik. Wenn ihr einen noch tieferen Einblick in das verwirrende Weltgeschehen gewinnen möchtet, dann abonniert NZZ Pro, das Premium-Abonnement der NZZ. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns auf euch.
Für die Chinesen ist es natürlich ein Zeichen, wie abhängig sie sind von diesem Import von Rohöl. Sie sind ja komplett auf diesen Import angewiesen. Was denkst du, welche Lehren wird China aus der momentanen Situation, aus diesem Krieg jetzt ziehen für ihre mittelfristige, langfristige Handelspolitik und Wirtschaftspolitik?
Ich würde sagen, China hat sogar schon sozusagen Präventivlehren gezogen. China ist nämlich keinesfalls unvorbereitet in diese Situation gegangen, sondern hat schon strategisch vorgesorgt. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, China hat diesen Militärschlag vorhergesehen. Aber was in den letzten Jahren gemacht wurde von der Regierung und auch von den großen chinesischen Ölkonzernen, ist, dass erhebliche Mengen in strategische Ölreserven eingelagert wurden. Und deswegen sind die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen für China jetzt gerade auch nicht so stark, weil tatsächlich genug Ölreserven da sind, um über mehrere Monate über Wasser zu bleiben, selbst wenn die iranischen Lieferungen jetzt komplett ausfallen sollten über mehrere Monate.
Aber das Gas haben Sie vergessen, ne?
Das Gas haben Sie vergessen, genau. Also strategische Ölreserven gibt es, aber bei Gas sieht die Sache ein bisschen anders aus. Aber insgesamt ist es ja so, dass China eine ganz breite Palette an alternativen Lieferanten hat. Ja. China kann auch kauft auch russisches Öl in riesengroßen Mengen, sehr günstiges russisches Öl, importiert weiter aus Saudi-Arabien, aus Irak, aus Oman, aus den VAE und kann tatsächlich diese Ausfälle iranischen Öls kurzfristig abfedern. Das heißt, da hat China schon in gewisser Weise vorgesorgt für die jetzige Situation.
Jetzt hast du gerade Russland erwähnt. Ich meine, es gab ja diese berühmte Achse Russland, China und eben Iran. Iran ist jetzt, wird wahrscheinlich irgendwie wegfallen. Denkst du, dass die russisch-chinesische Achse noch weiter verstärkt wird als Konsequenz dieses Krieges?
Ich glaube nicht, dass sie weiter verstärkt wird. Ich glaube, sie bleibt so stark, wie sie es bisher schon gewesen ist. Auch Russland-China-Beziehungen haben ja eine sehr lange Geschichte historisch, sind sehr gewachsen, sind sehr stabil, wie wir in den letzten Jahren auch gesehen haben, was ja auch sehr viel Kritik, vor allem aus dem Westen, hervorgerufen hat. Ich glaube, dass diese Beziehung stark bleibt, sowohl wirtschaftlich als auch, ja, ich sag mal, militärstrategisch. Es gab ja zum Beispiel in der Vergangenheit auch immer wieder gemeinsame Militärübungen von China, Iran und Russland. Ja. Es gab wechselseitige Waffenkäufe und Verkäufe. Das heißt, ich glaube, das bleibt eine sehr starke Achse weiterhin.
Ich möchte jetzt noch einmal das Brennglas weiter öffnen, Julia. Seit Anfang Jahr geht es Schlag auf Schlag mit den geopolitischen Verwerfungen. Immer ausgehend von einer Aktion, die Donald Trump bestellt quasi Und es kommt zu einer spektakulären Aktion, wie zum Beispiel in Venezuela oder jetzt im Iran. Schwächt oder stärkt das insgesamt den Rivalen China, deiner Meinung nach, so wie jetzt Trump vorgeht in letzter Zeit?
Das kann man von verschiedenen Perspektiven oder aus verschiedenen Richtungen beantworten. Zum einen, wirtschaftlich gesehen, ist es so, dass in Situationen, in denen die USA militärisch stärker engagiert sind, also wie in Venezuela oder jetzt im Iran, da steigt natürlich die Nachfrage an Kriegsmaterial, an Waffen und so weiter. Und China hat bei ganz bestimmten Schlüsselmaterialien, wie zum Beispiel Gallium, praktisch ein Weltmarktmonopol.
Also bei seltenen Erden sprichst du
bei jetzt. Seltenen Erden, genau. Also Gallium ist einfach auch ein Teil dieser seltenen Erden. Und das bedeutet natürlich, dass je stärker die USA militärisch sich engagieren international, desto größer dieser Hebel für Peking wird wirtschaftlich in globalen Lieferketten, sozusagen über Exportbeschränkungen, über Preiserhöhungen Macht auszuspielen, weil eben ein Großteil der amerikanischen oder auch der generell westlichen Hightech-Waffen auf solche seltenen Materialien, auf solche seltenen Metalle angewiesen ist. Aha. Also das ist wirtschaftlich natürlich für China erstmal ein großer Gewinn. Geostrategisch ist es so, dass je stärker beschäftigt Donald Trump international ist, in Venezuela, aber auch im Nahen Osten, desto weniger sind die Ressourcen da, weder politisch noch militärisch, sich auf Asien zu konzentrieren. Ja. Das heißt, für China ist es erstmal eine sehr vorteilhafte Situation. Es gibt keinen Fokus auf Asien, es gibt keinen Fokus auf den Indopazifik, auf das Südchinesische Meer oder auf Taiwan. Mhm. Das heißt, die USA sind sozusagen anderweitig beschäftigt, haben ja auch militärische Ressourcen tatsächlich aus Asien abgezogen, jetzt kurz vor der Iran-Intervention.
Ja, man hat gelesen, aus Südkorea, ne?
Genau, und das ist natürlich eine Verschiebung, wenn die dauerhaft wird, wenn der Krieg mit Iran nicht schnell endet, die ja China perspektivisch natürlich in die Hände spielen kann.
Und du hast ja ganz am Anfang erwähnt, China kann sich ja im Moment als Alternative dieser US-geführten Ordnung auch präsentieren gegenüber dem globalen Süden.
Genau, das ist dieses ganz zentrale Narrativ, sich als stabiler Partner, als verlässlicher Partner zu präsentieren, als Partner, der auch nicht interveniert. Das ist dieses Non-Intervention-Narrativ, das wir ganz zentral in der chinesischen Außenpolitik sehen und was sozusagen als Angebot, als alternatives Angebot gemacht wird, Ländern des globalen Südens. Mhm. Das heißt, China versucht das natürlich diplomatisch auch auszuschlachten, diese Situation. Mhm.
Gleichzeitig hat Donald Trump natürlich mit Venezuela und Iran ausgerechnet zwei Produzenten von billigem Öl angegriffen. Das könnte man ja auch als Schwächung ansehen von China, weil die sind halt so auf Öl angewiesen.
Ja, man könnte das lesen als eine Schwächung Chinas. Ich glaube, es ist durchaus auch ein Signal an China, vielleicht weniger ein wirtschaftliches als ein geopolitisches, Stärke zu demonstrieren, zu zeigen, wir sind da. Wir möchten chinesischen Einfluss in bestimmten Ländern, in bestimmten Regionen gerne zurückdrängen. Das ist sicherlich auch im Interesse der USA. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, dass es sich bei diesen Militärschlägen, dass China da sozusagen ein ganz zentrales, eine ganz zentrale Überlegung gespielt hat. Es ist vielleicht ein netter Nebeneffekt, dieses Signal an China senden zu können. Letztendlich geht es aber vor allem um die Position der USA in der westlichen Hemisphäre, so heißt es ja in der nationalen Sicherheitsstrategie. Das war im Fall Venezuelas. Jetzt geht es vor allem um die Positionierung der USA im Nahen Osten. Es geht darum, Stärke zu demonstrieren, militärische Stärke zu demonstrieren. Das sind, glaube ich, als Kalküle deutlich stärkere Motive als das Signal an China.
Mhm. Und trotzdem sprechen wir ja darüber, und es wurde auch bereits nach Venezuela davon gesprochen, was heißt das für die Beziehungen zwischen den USA und der zweitstärksten Macht China? Und im Mittelpunkt dieser großen Frage ist Taiwan. Genau. Du hast es ja bereits erwähnt. Und auch hier wieder gibt es ja unter den Experten die Leute, die sagen, es hat einen Angriff Chinas auf Taiwan wahrscheinlicher gemacht. Es hat es näher in die Gegenwart gebracht und es gibt Experten, die sagen, auf keinen Fall, China wird es jetzt eher herauszögern. Zu welcher Seite zählst du?
Also es gibt immer diese beiden Lesarten, egal was global passiert. Ich würde sagen, einen direkten Angriff auf Taiwan sehe ich kurz- oder mittelfristig nicht. Es gibt einfach zu viele Indikatoren, die immer noch dagegen sprechen, meiner Meinung nach. Zum einen ist China kein Akteur, der das erstbeste Möglichkeitsfenster nutzt, das sich global öffnet, um jetzt Taiwan anzugreifen. Dafür geht es auch für China um zu viel.
Ja.
Das heißt, nur weil die USA jetzt woanders beschäftigt sind, wird China nicht Taiwan angreifen. Außerdem hängen Chinas Ambitionen gegen Taiwan auch ganz maßgeblich davon ab, dass die USA sich in einem Angriffsfall nicht einmischen. Und das sehe ich derzeit auch nicht passieren, weil für die USA diese erste Inselkette, das nennt sich First Island Chain im Englischen, das ist im Prinzip eine Inselkette im Indopazifik, die entlang der ostasiatischen Küste verläuft, von Japan über Taiwan, die Philippinen bis nach Borneo, für die USA eine ganz, ganz wichtige Verteidigungslinie sind. Und eine der wichtigsten Punkte gegen die maritime Ausdehnung Chinas. Und weil das immer noch so ist, muss China eigentlich davon ausgehen, dass die USA in einem Angriffsfall Taiwan trotzdem verteidigen würde. Auch wenn sozusagen militärisch jetzt gerade der Fokus woanders ist. Und deswegen glaube ich, dass China kurz- oder mittelfristig keinen Angriff riskieren wird. Hinzu kommen noch andere Faktoren, militärstrategische Faktoren, dass die chinesische Armee noch gar nicht so weit ist, noch weitere Erfahrung sammeln muss. Und ich glaube, wenn China Taiwan angreift, dann soll das Hand und Fuß haben und nicht sozusagen am erstbesten globalen Möglichkeitsfenster passieren, das Donald Trump geöffnet hat. Sondern China wird dann über den Zeitpunkt entscheiden.
Okay. Die chinesischen Militärsysteme scheinen ja auch nicht irgendwie gewappnet zu sein für solch eine Eskalation mit den Amerikanern, weil die Iraner greifen ja auch zurück auf chinesisches Militärmaterial. Auch die Venezuelaner haben das gemacht. Und in beiden Fällen haben diese Systeme eigentlich versagt.
Richtig. Also in gewisser Weise kann man sagen, dass es eine Art Testfall jetzt ist für chinesisches Militärequipment, das im Iran oder auch in Venezuela zum Einsatz kommt und wo von der chinesischen Seite sehr genau beobachtet wird, wie reagieren diese Systeme, wie funktionieren diese Systeme, weil das natürlich alles Techniken sind, die in einem Taiwan-Fall zum Einsatz kommen würden und bei denen man ja jetzt sieht, sie sind keine verlässliche Verteidigung gegen amerikanische Waffensysteme. Die Luftverteidigungssysteme funktionieren nicht gut genug, um einen amerikanischen Angriff abzuwehren. Und solange das nicht gesichert der Fall ist, wird es, wie gesagt, aus meiner Sicht keinen Angriff Taiwans geben.
Also zum Schluss, es ist interessant, wie weit wir eigentlich gekommen sind aufgrund dieses Krieges im Iran. Darf ich dich bitten, Julia, jetzt ganz am Schluss des Gesprächs, ich habe einen Satz vorbereitet und bitte dich, diesen Satz zu beenden. Der amerikanisch-israelische Krieg gegen den Iran wird für China
zu einem Testfall der eigenen globalen Macht, aber auch zu einer Möglichkeit, die eigene globale Macht weiterhin auszubauen in Abgrenzung zu den USA, die eben als nicht verlässlicher Partner dargestellt werden.
Liebe Julia, vielen Dank für deine Einschätzung und liebe Grüße nach Hamburg.
Sehr gerne und liebe Grüße nach Zürich.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit Julia Gurol-Haller. Sie forscht am GIGA-Institut in Hamburg zu den Beziehungen zwischen China und den Golfstaaten. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Ihr könnt mir schreiben auf geopolitik@nzz.ch. Mein Name David Vogel.